Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Die Banken kratzen an den Boden.
Wir haben Skyline Records aus dem Keller rausgeholt und guck, wo wir sind.
Wie komm ich an euch?
Und wenn ich aufpasse, dann ist das Ganze ganz schön nicht.
Du machst krasse Beats. Du brauchst Leute, die dir helfen, aufs nächste Level zu kommen.
Produzenten-Exklusivvertrag. Was ist mit Mono?
Ja, es geht hier um Loyalität.
So, Loyalität.
069 steht für Frankfurt am Main und dort spielt Skylines, die neue deutsche Netflix-Produktion. Wir haben gerade einen Ausschnitt aus dem Trailer gehört. Es geht um Verbrechen, Banker und Gangster-Rap. Und wie diese Serie bei unserer Kritikerin abschneidet, das hören Sie gleich hier im Kompressor mit Azadeh Peshman. Mr. Wichtig von Tic-Tac-Toe wer an Kultbands aus den 90er Jahren denkt, der kommt an diesen drei Frauen nicht vorbei. Über 5 Millionen Platten haben sie mittlerweile verkauft. Allerdings hielt der Erfolg nicht so lange. Nach 2 Alben war schon Schluss. Die Gruppe trennte sich und sie tat das nicht per Pressemitteilung oder einer kurzen öffentlichen Erklärung, sondern mit einer Eskalation vor laufenden Kameras.
Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit dabei, um sich mit uns zu treffen und mit uns zu reden, nicht ich.
Boah, ihr könnt echt gut lügen, wirklich.
Wow. Also nein. Ich werde eins sagen,
wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das stimmt.
Wenn es ihr nicht gut geht und Angst hat, im Hotelzimmer alleine zu schlafen, Mädchen von 19 Jahren hat sie bei mir geschlafen und ich gehe jetzt von der Bühne. Damit ist die Show beendet.
Ja, ein Ausschnitt aus der legendären Pressekonferenz, wo sich die Gruppe Tic-Tac-Toe getrennt hat. Jetzt hat der Tourveranstalter MPM mitgeteilt, dass die Gruppe für das kommende Jahr ein Comeback plant. Und darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin und DJ Miriam Davutwandi. Hallo.
Hallo.
Wie wichtig war Tic-Tac-Toe zu Ihrer Zeit?
Ich fand Tic-Tac-Toe sehr wichtig. Sie wurden oft wahrscheinlich nicht so ernst genommen, wie sie es verdient hätten, weil sie eine extrem junge Fanbase hatten. Aber bei mir zu Hause und auch in allen anderen Kinder- und Jugendzimmern wurde Tic-Tac-Toe gehört. Und ich glaube auch, dass Tic-Tac-Toe, wenn man zum Beispiel die Hip-Hop-Szene 2019 betrachtet, super vielen jungen Frauen den Weg auch geebnet hat. Und sie sind natürlich bis heute auch mit die erfolgreichsten.
Ja, sie waren auch mit die erste deutsche Girlgroup, zumindest zu der Zeit in den 90er Jahren. Wie feministisch waren sie eigentlich unterwegs?
Es ist immer nicht so leicht, allen Frauen oder weiblich gelesenen Personen natürlich einen Feminismus aufdrücken zu wollen. Sie waren bestimmt auch keine Aktivistinnen. Sie haben das auch nie für sich beansprucht, das zu sein. Aber was man sagen kann, ist, dass sie extrem empowernd waren für junge Frauen, wie zum Beispiel mich. Sie haben immer gesagt, dass man sich nichts gefallen lassen soll. Und sie hatten auch Themen wie zum Beispiel Kindes- und Drogenmissbrauch. Es ging viel um Schönheitsideale. Beim Song Mr. Wichtig, der ja gerade lief, da ging es ja auch um so einen Rollentausch zwischen Frau und Mann. Ja, also das ist schon bemerkenswert, was für wichtige Themen sie doch angesprochen haben.
Die Musikwelt hat sich natürlich weiterentwickelt und diese Art von Popmusik, die sie in den 90er Jahren gemacht haben, die wird heute wahrscheinlich ja nicht mehr so erfolgreich sein, war damals aber sehr Mainstream-tauglich. Wie erfolgsversprechend könnte ein Comeback sein?
Erstmal weiß ich nicht, ob man schon genau sagen kann, dass es ein richtiges Comeback ist, da noch nicht ganz feststeht, zum Beispiel, wer dabei sein soll, wie das aussehen soll, ob es ein Album gibt oder nur eine Tour und so weiter. Ich persönlich vermute jetzt nach dieser Pressemitteilung, dass es eher nach vereinzelten Konzerten klingt, statt nach einem richtigen Comeback mit ganz neuer Musik und einer Karriere, die jetzt fortlaufen soll. Es gab ja auch 2006 schon ein Comeback, auch ein Album, was Comeback hieß. Das war damals schon leider nicht so erfolgreich wie gewünscht. Auch da wurden die Konzerttermine zum Beispiel runtergekürzt. Ja, deswegen kann ich das noch nicht so genau sagen. Man weiß eben noch nicht genug. Ich würde aber sagen, dass es super wichtig ist, damit es zumindest ansatzweise erfolgreich wird, dass die Originalbesetzung von Lee, Jazzy und Ricky auf jeden Fall am Start sein sollte.
Das sagt Miriam Davutwandi. Mit ihr habe ich gesprochen über das Comeback von Tic-Tac-Toe. 2020 sind Konzerte der Gruppe geplant. Vielen Dank.
Danke.
Wer in Deutschland nach einer Stadt sucht, die eine auffällige Skyline zu bieten hat, der kommt ziemlich schnell auf Frankfurt am Main. Und genau dort spielt auch die gleichnamige Serie Skylines, eine weitere deutsche Serie auf Netflix nach Dark, Dogs of Berlin und How to Sell Drugs Online. Skylines heißt im Serienuniversum ein erfolgreiches Plattenlabel, das mit Rap bzw. mit Gangster-Rap groß wurde. Und Edin Hasanovic spielt eine der Hauptrollen, den Produzenten Jin. Auch Erdal Yildiz und Peri Baumeister sind dabei. Und worum es in dieser neuen Netflix-Produktion geht und ob sie auch etwas taugt, das weiß Jenny Zülker. Hallo.
Hallo.
Sie haben alle 6 Folgen gesehen und auch mit dem Erfinder der Serie gesprochen. Was erzählt Skylines?
Also Skylines erzählt die Geschichte von diesem Jin, diesem Produzenten, wie Sie sagten, von Edin Hasanovic gespielt. Und das ist ein ganz bislang unbekannter, aber talentierter Rap-Musikproduzent, der macht die Beats für seinen Kumpel Tonic, der das dann rappt, also Gin Tonic, ha. Und der wird dann entdeckt am Anfang dieser Serie von einem Verantwortlichen dieses großen Labels Skylines. Und so kommt der Gin dann mit dem großen Geld und mit dem Ruhm und mit der Rap-Welt und dem Startum in Berührung. Und er selbst kommt eigentlich eher aus so einer etwas gediegenen Umgebung, heißt auch eigentlich Johannes. Sein Vater ist Banker, Richie Müller spielt ihn und seine Schwester ist zwar auch Rap-Fan, aber auch so hat er so einen biederen Job. Und wir hören uns mal an, wie der Gin da in diese Welt reingeführt wird.
Pass auf, Gin. Du hast Skills. Die sind mies, Bruder. Die kann keinen Schwanz bumsen, verstehst du? Hör zu, ich bin ehrlich zu dir. Als Producer, wenn du von deiner Musik leben willst, ja, da hast du ein paar fette Jahre. Wenn es gut läuft, kannst du in der Zeit richtig Asche machen. Aber wenn du zu lange wartest, wird die Zeit immer kürzer und irgendwann hast du sie komplett verpasst. Weißt du, was ich meine? Verschwende nicht deine Zeit und dein Talent. Du arbeitest mit den falschen Leuten zusammen.
Da unterhält er sich halt mit einem von dem Label oder der Labelmann erklärt ihm eben, dass er da mitmachen soll und dass er lieber seinen Kumpel sausen lassen soll, um das dicke Geld zu machen. Und das ist aber nur das erste Dilemma in dieser Serie. Also so geht's quasi nur los, weil dann geht's tatsächlich weiter ganz wild mit organisierten Verbrechen in Verbindung mit dieser Szene, weil der Bruder des Labelchefs Khalifa, den Erdal Yildiz spielt, der kommt aus dem Knast zurück nach Frankfurt und es fängt an zu mauscheln mit zwielichtigen Geschäften. Und dann gibt's eine Polizistin, gespielt von Peri Baumeister, die ist dem Ganzen auf den Fersen, hat aber auch selber eine ganz interessante Vergangenheit. Also so eine Backstory. Das Thema ist also dieser Serie nicht unbedingt der Weg zum Ruhm oder wie man berühmt wird, sondern eher, wie Geschäfte persönliche Beziehungen beeinflussen. Also das ist so das Grundthema der ganzen Geschichte, wie quasi kapitalistische Strukturen, emotionale Strukturen kaputt machen. Und das passt natürlich ganz hervorragend nach Frankfurt am Main als Sinnbild für die Hochfinanz.
Frankfurt ist ja auch ein Sinnbild, eine besonders harte Rap-Szene zu haben. Zumindest beanspruchen sie das für sich. Wie klischeebehaftet ist die Serie?
Na, das ist ganz interessant mit diesen Klischees in solchen Serien prinzipiell, weil das ist ja ein ganz schmaler Grat, finde ich, zwischen Klischee und Authentizität. Natürlich gibt es in der Szene auch echte Klischees. Also es gibt diese bulligen Typen in Trainingsjacken mit 3-Tage-Bart und die immer Respekt, Bruder sagen und die im Prinzip statt umarmen immer ihre Brustkörper aneinander hauen. Also die gibt es auf jeden Fall. Und solche Klischees müssen ja manchmal auch erst aufgebaut werden, um sie dann zu brechen. Sie werden, finde ich, aber immer dann gebrochen, wenn diese Typen, die dann so aussehen, wie man es erwartet, eigentlich was ganz anderes machen. Und das hat Dennis Schanz, der Erfinder bzw. Showrunner dieser Serie, ganz gut gemacht. Und er hat gesagt, ich habe interviewt, dass er Klischees nicht vermeiden will, nur um diesem Vorwurf zu entgehen, also aus Selbstzweck, dass er Klischees benutzt, sondern er will einfach was anderes erzählen und das hat er, finde ich, auch ganz gut geschafft. Und die andere Frage, ob das authentisch ist, das können ja eh nur die Leute sagen, die tatsächlich in dieser Frankfurt-Gangster-Rap-Szene unterwegs sind. Ich finde aber schon und ich glaube schon, dass vieles recht authentisch ist und ich finde, dass sich ein Autor oder eine Autorin sowieso auch herausnehmen darf, was zu fiktionalisieren. Also im Endeffekt ist Skylines ja kein Porträt der Frankfurt am Main-Rap-Szene, sondern die Szene ist einfach nur, fungiert als Welt für eine Geschichte um Verrat und Vertrauen und Freundschaft und so weiter. Und das darf man auf jeden Fall machen, auch wenn es vielleicht nicht in 100%ig authentisch ist.
Es gibt ja auch bereits solche Großstadtserien, die ähnliche Themen verhandeln, wie jetzt in Skylines, also Beat zum Beispiel, wo es um einen Techno-Veranstalter in Berlin geht oder auch 4Blocks. Was macht Skylines anders?
Wie gesagt, dieses Label Skylines oder Frankfurt ist nur die Welt und auch, ja, auch in Beat oder in 4Blocks geht es um Verbrechen. Aber dass es in allen dreien im Prinzip um Verbrechen geht, finde ich, kann man so einer Serie jetzt auch nicht vorwerfen, denn alle Menschen, die Geschichten erzählen, die arbeiten natürlich mit den großen Gefühlen und den großen Themen. Und das meiste, was da erzählt wird, das ist eben Verrat und Verlust und Angst und Vertrauensbruch. Diese Motive begegnen einem ja immer wieder. Und ich finde, dass man sich mit diesem steigenden, auch deutschen Serienaufkommen schon daran gewöhnen muss, dass es Serien gibt, die in ähnlichen Welten spielen oder oder mit ähnlichen Themen arbeiten. Wenn man bedenkt, wie viele Crime-Serien es zum Beispiel gibt, da wird der Vorwurf ja auch nicht jedes Mal gemacht. Jedes Verbrechen, also Verbrechen sind ja auch erzählenswert und spannend. Und in der Figurenzeichnung ist das weniger klischiert als zum Beispiel Four Blocks, wo ich die Frauenfiguren recht flach fand und dann doch recht klischiert und eben nicht handlungsrelevant fand. Beat hat, genau wie Skylines, finde ich, eine starke Polizistin. Das hat mich immer daran gefreut, die da mitmischt. Aber es ist ja auch nicht so einfach, in dieser männerdominierten Welt überhaupt handlungstreibende, tolle Frauen da zu rechtfertigen oder die da so reinzuschreiben, dass sie auch glaubwürdig rüberkommen. Und das, finde ich, macht Skylines schon ganz gut. Und dann gibt es dann noch so eine Label-CFO und dann gibt es die Schwester des Protagonisten und auch noch so einen weiblichen Racheengel, eine Frau, die auch rappt. Also von daher, das ist schon eigentlich ganz gut gelöst da, finde ich. Unterscheidet sich auch von den anderen Serien dadurch.
Ein Rapper und Labelchef aus Frankfurt, dessen Plattenlabel Skylines Records heißt, also ziemlich ähnlich wie in der Serie auch. Der versucht momentan, Netflix an der Ausstrahlung der Serie zu hindern, weil sie angeblich seine eigene Geschichte geklaut hat. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
Ja, das war natürlich ganz spannend, weil das eben so ganz aktuell auch tatsächlich alles gerade natürlich auch nicht ohne Grund hochkochte, kurz bevor die Serie ausgestrahlt wird. Ja, das kleine Label heißt Skyline Records und deren Anwalt hat Netflix eine Unterlassungsklage zukommen lassen und die wurde dann von den Netflix-Anwälten geprüft oder wird immer noch geprüft und angeblich haben die jetzt gesagt, na, das ist Quatsch, das brauchen wir uns gar nicht anzuhören. Zum Beispiel, das habe ich jetzt auch mehrfach schon gelesen, hat dieses kleine Label seinen Namen erst beim Patent- und Markenamt angemeldet, nachdem Netflix angekündigt hat, dass sie eine Serie macht, die Skylines heißt. Also was natürlich ein bisschen blöd ist, wenn man dann behauptet, man heißt schon viel länger so, aber dann erst später seinen Namen anmeldet. Und dass dieser Vorwurf, der dann auch noch im Raum steht, dass der echte Skyline, also von diesem kleinen Label, der Labelchef, seine eigene Geschichte da erzählt sieht, da bin ich auch ganz gespannt, wie er das dann verteidigen möchte, weil er hat die Serie ja noch gar nicht gesehen. Er hat ja vor 2 Wochen oder wann das kam, diese Klage da, hat er die Serie noch gar nicht gesehen. Er kann also noch gar nicht sagen, worum es geht. Dieser Labelchef in der Serie spielt gar nicht so eine große Rolle. Deswegen denke ich mal, dass sich da nicht so viel daraus entwickeln wird. Skylines arbeitet auch damit, dass da echte Rapper aus Frankfurt Gastauftritte haben und ich glaube, das wird also dem Erfolg der Serie keinen Abbruch tun und diese Klage glaube ich eigentlich auch nicht.
Summa summarum, wie ist die Serie?
Ich habe die gerne geguckt, ich fand es spannend, ich fand das relativ flott erzählt, ganz gerne mir die Figuren angeguckt, bin auch ganz gut mitgegangen mit Edin Hasanovic und mit Piri Baumeister. Bisschen hat mich gestört, dass es dadurch, dass es wirklich nur in diesem Label-Umfeld und Musikumfeld spielt, eine relativ ähnliche Ästhetik die ganze Zeit hat. Das heißt, es ist die ganze Zeit, es ist entweder Nacht in Frankfurt und die Drohnen fliegen über diese Hochhäuser hinweg oder wir sind unten in so einem Bunker und hören eben die Beats und es hat so, allein vom Gucken her ist es relativ gleichförmig und das hat mich ein bisschen gestört. Ich habe es gebinged, weil ich das vorbereitet geguckt habe und es hat mich so ein bisschen, also wenn man so gar nicht weiß, wo man gerade ist, weil im Prinzip schon wieder so ein paar Typen sich anmotzen und schon wieder so ein paar Typen in Trainingsjacken sich irgendwie die Schultern aneinander hauen, dann ist sie ja relativ brutal, was ich kein Problem fand, aber im Zusammenhang mit dieser restlichen Düsterheit der Serie, das hat mich so ein bisschen abgeturnt, um es mal so zu sagen. Trotzdem habe ich sie im Ganzen sehr gerne geguckt. Ich fand, das ist bemerkenswert gut geschrieben. Es ist von 2 Regisseuren, von Max Erlenwein und Solin Youssef, inszeniert worden. Die machen das auch beide sehr gut, finde ich, auch mit einem ganz kleinen Witz, den die da manchmal reinbringen, der, glaube ich, im Buch gar nicht so ist. Die Ästhetik hat auch was sehr Schönes, nur ich schaue halt nicht so gerne nur düsteres Männergequatsch, aber für die Geschichte ist es schon wichtig, also ja, Daumen nach oben.
Gleichförmige Ästhetik, aber trotzdem gelungen, findet Jenny Zürker. Morgen startet die Netflix-Serie Skylines über Gangster-Rap. Vielen Dank.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Deutsche Radiopreis 2019 ist vergeben. Gestern Abend ging er in der Hamburger Elbphilharmonie bereits zum 10. Mal an Radiostationen der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender in Deutschland. Zu den Gewinnern gehörte auch die Sendung Update von unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk Nova.
Der Deutsche Radiopreis 2019 für das beste Nachrichten- und Informationsformat geht an Deutschlandfunk Nova, Thilo Jahn und Ilka Knigge. Update.
Moderator Thilo Jahn sagte zur Arbeit seines Teams, es sei eine der größten Herausforderungen, jeden Tag aufs Neue die Zielgruppe genau zu erwischen. Bundespräsident Steinmeier ließ in seiner Rede gestern erkennen, dass genau dies gelungen ist.
Entgegen anderslautenden Behauptungen hören auch Personen des sogenannten öffentlichen Lebens, sogar die aus der Politik, gern mal zu. Und bei welcher Gelegenheit könnten sie das besser als beim Radio hören? Ich meine das Radio, das ein wichtiges, ein unverzichtbares Medium unserer Demokratie geworden ist.
Heute Nachmittag will der Bundestag darüber entscheiden, ob die Millionen Stasi-Akten in das Bundesarchiv kommen sollen. Frühere DDR-Bürgerrechtler fürchten damit eine Abwicklung der Stasi-Unterlagenbehörde. So warnt der Grünen-Politiker Werner Schulz im Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass ein Deckel auf die Geschichte gemacht wird. Und der sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Lutz Rathenow meint, dass die Pläne schlecht vorbereitet seien. Die Außenstellen der Behörde seien gerade in Mitteldeutschland weiterhin nötig. Verteidigt wird der Plan dagegen vom Chef der Unterlagenbehörde Roland Jahn selbst und vom Präsidenten des Bundesarchivs Michael Hollmann. Letzterer sagte in unserem Programm:
Die Behörde hat ja insgesamt mal fast 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und in den letzten Jahren hat es da immer Anpassungen auch an den tatsächlichen Bedarf gegeben. Und ich glaube, dass wir gerade bei der stark reduzierten Frequenz der Anfragen gut daran tun, mittlerweile den Fokus auf den Erhalt der Originale und den langfristigen Erhalt der Originale zu legen, ohne dass dabei die Qualität des Zugangs für die Betroffenen, aber künftig eben auch stärker für die Wissenschaft geschmälert werden soll.
In Saarbrücken hat die 19. Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse begonnen. Bis zum Sonntag sind dazu in der saarländischen Landeshauptstadt rund 130 Veranstaltungen zu erleben. So wollen rund 35 Autoren aus Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern aus ihren Büchern vorlesen und Workshops anbieten. Gastland ist diesmal Großbritannien. Am Freitag wird in der saarländischen Staatskanzlei der Deutsch-Französische Jugendliteraturpreis vergeben. Die Preisträger aus beiden Ländern erhalten jeweils 6.000 Euro.
Ab 1894 tauchen in Wien Gewerbefotografien mit einer ganz besonderen Signatur auf. Auf der Vorderseite, unten rechts, findet sich neben der Jahreszahl ein knallroter Schriftzug: M. Strobel. Wer sich hinter diesem Namen verbarg, das hat 100 Jahre lang niemanden interessiert. Erst seit kurzem weiß man, M. Strobel steht für Marianne Strobel, geboren 1865, erste Industriefotografin der KUK-Monarchie Österreich-Ungarn und, wie man heute vermutet, die erste Industriefotografin überhaupt. Ein Teil von Strobels Werk ist jetzt erstmals in Deutschland zu sehen. Lotta Wieden über die Entdeckung einer vergessenen Pionierin.
Wien, 1896. 60, vielleicht 70 Männer auf einer Baustelle. In kleinen Grüppchen verteilt stehen sie um eine gewaltige Baugrube herum. Während im oberen Bilddrittel noch Straßenlaternen und Bürgerhäuser zu sehen sind, lenkt Marianne Strobel den Blick tiefer ins Erdreich hinein, bis auf den Baugrund, zu den künftigen Abwasserspeichern der Wiener Kanalisation. Auch hier ausnahmslos Männer. Junge, alte, Aufseher, Vorarbeiter, Tagelöhner. Alle tragen sie Hüte oder Mützen. Alle halten sie Schaufeln in den Händen und alle schauen im Moment des Auslösens direkt in die Kamera.
Das war nötig aufgrund der damals noch längeren Belichtungszeiten von einigen Sekunden. Und dadurch wirken diese Fotografien wie lebende Bilder, wie Tableau vivants,
sagt die Strobel-Expertin Ulrike Matzer. Um möglichst viele Menschen und das Baugeschehen zusammen aufs Bild zu bekommen, habe Strobel die Arbeiter genau platzieren müssen.
Marianne Strobel stand da meistens an einem sehr exponierten Punkt, vielleicht auch erhöhten Punkt, mitten in der Baustelle, unter ihrem großen Dunkeltuch, hinter ihrer Großformatkamera und hat da quasi Regie geführt gegenüber dieser Riege Männer. Einer Zeit, wo es ungewöhnlich war, dass bürgerliche Frauen sich allein auf der Straße bewegen oder mit dem Fahrrad unterwegs waren.
Gut 100 Jahre lang sind Strobels Arbeiten nahezu vergessen. Im Herbst 2015 erst wird die Wiener Fotohistorikerin Ulrike Matzer auf eine Serie von Fotos aufmerksam, die Fuhrwerke aus dem Jahr 1894 zeigen. Einfache Leiterwagen, zweirädrige Karren, robuste Planwagen. Ein Dokumentationsauftrag der damaligen Militärbehörde, selbstbewusst in Rot signiert von einer Marianne Strobel. Ein ungewöhnlicher Fund. Ulrike Matzer beginnt Museumsarchive zu durchforsten, fragt bei Sammlern nach.
Und es war für mich auch eine Herausforderung in der Recherche, denn Marianne Strobel hat ihre Aufnahmen nur anfangs in den ersten 2 Jahren mit vollem Namen signiert. Dann ist sie dazu übergegangen, ihren Vornamen abzukürzen und eben ihr Geschlecht auf diese Art zu kaschieren, zu verschleiern, um nicht mit Nachteilen konfrontiert zu sein.
Auch für ihren Firmenstempel wählt Strobel die männliche Bezeichnung. Spezialist für Blitzlichtfotografie und später M. Strobel, Industriefotograf.
Es waren auch alle sehr überrascht, dass sich hinter diesem Namenskürzel M. Strobel eine Frau verbirgt. Wir kennen bislang international auch kein vergleichbares Beispiel von einer Frau, die als Fotografin derart tätig gewesen ist.
Gut 60 Aufnahmen von Strobel sind derzeit im Verborgenen Museum Berlin zu sehen. Beeindruckend das enorme Detailreichtum, die Tiefenschärfe. Bilder, in denen das Auge spazieren geht, wie in einer Landschaft. Etwa in der Serie zum neu entstehenden Gaswerk in Wien-Leopoldau. Über 2 Jahre lang dokumentiert Strobel den Aufbau des Werks. Eines der Fotos, aufgenommen 1912 vom Gasometer aus, zeigt eine weite Ebene mit Baubaracken, eingerüsteten Gebäudeteilen, Schornstein. Und irgendwo dazwischen, winzig klein, 5 Arbeiter.
Wenn man den Terminus Industriefotografie hört, denken viele wahrscheinlich an Bernd und Hilla Becher, ja, die ab den 1960er Jahren das Ende dieser Industriekultur fotografisch festgehalten haben. Marianne Strobel dagegen hat 50 Jahre zuvor den Beginn oder die Hochblüte eben dieser Industrie fotografisch ins Bild gesetzt, und zwar auf eine Weise, die unglaublich modern erscheint, die auch an Aufnahmen des neuen Sehens aus den 1920er und 1930er Jahren erinnert, ja, die das quasi vorwegnimmt.
Während andere Fotografen um 1910 die schönen Ecken Wiens ablichten und ihre Bilder hinterher an Touristen verkaufen, interessiert sich Strobel ganz für das Neue und Unfertige. Ihr Wien ist eine Stadt under construction. Nackt, roh, kein Puderzucker. Bleibt die Frage, wie Strobel ohne Ausbildung, Frauen werden erst ab 1908 an der Wiener Fotoakademie zugelassen, zu so einer vielbeschäftigten Fotografin werden konnte. Neben den Kontakten ihres Ehemanns Josef Strobel, der als Vermessungsingenieur beste Beziehungen zu Industrie und Behörden unterhielt, dürfte Strobel vor allem die Entwicklung Wiens selbst geholfen haben. Die rasant voranschreitende Industrialisierung kurz vor der Jahrhundertwende, die Verdreifachung der Einwohnerzahl innerhalb weniger Jahrzehnte. Überall wird gebaut und die neuen Bauherren wollen repräsentieren. So lesen sie Strobels Arbeiten heute nicht nur als Zeugnisse städtebaulicher Entwicklung, sondern auch als frühe Beispiele fotografischer PR. Und natürlich als die Geschichte einer Frau, die sich Industriefotograf nannte, lange bevor sich so etwas wie ein Genre der Industriefotografie überhaupt etablierte. Fundstück.
In den 70er Jahren waren Synthesizer in der Musik allgegenwärtig. Ursprünglich war der gesamte Soundtrack zu dem Kriegsfilm Apocalypse Now mit dem damals noch neuen Instrument geplant. Also auch die Musik zur ikonischen Szene, in der ein vietnamesisches Dorf bei einem Hubschrauberangriff zu Wagner-Klängen zerstört wird. Es sollte präzise und unmenschlich klingen. Genau das sind die Synthesizer-Klänge in David Shires Interpretation von Wagners Walkürenritt nicht. Ihre abgehobene Art passt eher zur Weltraumsequenz in einem Science-Fiction-Film. Und so entschied sich Regisseur Francis Ford Coppola im letzten Moment für die mächtige, klassische Orchesterfassung.
Thank you.
Vor 2 Jahren machte die Regisseurin Anta-Helena Recke mit einer ganz besonderen Inszenierung auf sich aufmerksam, einem Akt der Aneignung. In Mittelreich war eigentlich alles so wie in der Inszenierung von Anna-Sophie Mahler, mit einer Ausnahme: Anta-Helena Recke besetzte alle Rollen mit schwarzen Schauspielern. Das Stück wurde zum Theatertreffen eingeladen und gewann Preise. Ihre zweite große Inszenierung, Die Kränkungen der Menschheit, feiert heute Abend in den Münchner Kammerspielen Premiere. Und was es mit dem neuen Stück auf sich hat, das erklärt mir jetzt die Regisseurin Anta-Helena Recke. Hallo.
Hallo.
Worum geht es in dem Stück, Die Kränkungen der Menschheit?
Es geht natürlich um einen bestimmten Menschheitsbegriff, der vor langer Zeit geprägt wurde und auch heute noch gilt. Wir haben uns orientiert an einem Text von Sigmund Freud, indem er formuliert, dass die menschliche Eigenliebe im Laufe der Menschheitsgeschichte 3 große Kränkungen erfahren hat. Und wir stellen uns in eine Reihe mit diesen Kränkungen.
Was sind das für Kränkungen?
Also bei Freud geht es um die Entdeckung von Kopernikus, Darwin und Freud selbst. Als in Europa bekannt wird, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist durch Kopernikus und dass der Mensch ein später Affe ist durch Darwin, findet eine große Desillusion des Selbstbildes des europäischen Menschen statt, in dem Weltbilder umgeworfen werden ebenso die Selbstbilder der Bürgerinnen umgeworfen. Darum dreht es sich dabei.
Das klingt jetzt erstmal so nach Umbruch. Wie haben Sie sich diesen Text erarbeitet?
Der Text war erstmal eine Denkfolie, mit dem wir nachgedacht haben und den wir als Materialpool für Bilderwelten genutzt haben, die wir auf der Bühne erschaffen. Das heißt, das wird so direkt gar nicht verhandelt, sondern wir versuchen, diese Kränkungen und diese Weltvorstellungen, die bei den jeweiligen wissenschaftlichen Erkenntnissen ans Tageslicht kamen, in Bilderwelten zu übersetzen und zu überlagern auf eine Art und Weise.
In Ihrer letzten Inszenierung Mittelreich, beziehungsweise der Schwarzkopie von Mittelreich, da wurde ja vor allem die Besetzung ziemlich kontrovers zum Teil auch diskutiert. Wie haben Sie dieses Mal besetzt?
Wir haben eine sehr große Besetzung mit Schauspielerinnen, TänzerInnen und einer riesigen Statistengruppe. Das ist ein sehr heterogenes Ensemble. Also es sind Schwarze dabei, People of Color, Weiße, sehr verschiedene Professionen auch. Keine monothematische Setzung in der Besetzungspolitik.
Diese monothematische Besetzung, wie jetzt beim letzten Mal, das kann man ja auch durchaus als Konzept sehen. Und im Kunstbetrieb ist es ja jetzt auch nicht ungewöhnlich, mit Konzepten zu arbeiten. Gab es Überlegungen oder vielleicht auch sogar Anfragen von anderen Theaterhäusern, das dort genauso zu machen mit anderen Stücken? Also weitere Schwarzkopien zu machen?
Es hat mich niemand direkt nach einer weiteren Schwarzkopie gefragt, allerdings gibt es viele Leute, die gerne Mittelreich wieder aufführen würden. Allerdings wurde das Bühnenbild schon vor langer Zeit verschrottet.
Oh, das heißt, man müsste alles nochmal komplett neu machen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, die einzige Chance für eine Wiederaufführung würde darin liegen, dass alle, die das nochmal aufführen möchten, zusammen die Herstellung eines neuen Bühnenbilds finanzieren.
Mit der Inszenierung Mittelreich haben Sie auch unter anderem eine Diskussion über strukturellen Rassismus an den deutschen Theaterhäusern ausgelöst. Haben Sie das Gefühl, dass sich seitdem für Sie was geändert hat? Vielleicht auch für Ihre Arbeitsweise? Müssen Sie sich weniger erklären?
Lustigerweise, was sich verändert hat, ist, dass ich jetzt weiß, ich musste mich auch schon vorher weniger erklären, als ich es tat. Weil ich, glaube ich, über die letzten 2 Jahre mich einfach unabhängiger davon gemacht habe, ja, von diesem Anspruch, das erklären zu müssen. Und dadurch, dass ich durch die große Aufmerksamkeit für das Stück natürlich mir jetzt mehr aussuchen kann, was ich mache und mit wem ich mich wie lange auseinandersetze, kann ich es mir jetzt viel mehr rausnehmen, einfach nicht zu erklären, sondern mich mit meinen Sachen zu beschäftigen.
Normalerweise ist ja die Taktung der Theaterproduktion ziemlich eng. Bei Ihnen hat das jetzt 2 Jahre gedauert, bis die nächste Inszenierung kommt. Warum?
Ich habe in der Zwischenzeit auch noch eine andere Inszenierung gemacht. Allerdings war die wesentlich kleiner und eine reine freie Szeneproduktion. Deswegen hatte die nicht so eine große Reichweite wie jetzt dieses Stück. Und außerdem habe ich in der Zwischenzeit auch viel mit anderen Künstlern als Dramaturgin gearbeitet. Das mache ich zwischendurch auch sehr gerne.
Die Regisseurin Anta-Helena Recke über ihre neue Inszenierung Die Kränkungen der Menschheit. Heute Abend in München ist die Premiere.